Deutschlandfunk. Streitkultur.
Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt. Und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird. Und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen. Und ja, auch weil ja meine Facebook-Daten ausgelesen wurden, werde ich auch meine Facebook-Aktivitäten einstellen.
Der Habeck ist auf jeden Fall jetzt schon mein Mann des Jahres, weil der, glaube ich, auch eine spannende Debatte angeleiert hat, wahrscheinlich unfreiwillig, nämlich inwiefern vertragen sich eigentlich grundsätzlich Demokratie und tweetende Politiker.
Und diese Debatte, von der Blogger Schlecki Silberstein da spricht, diese Debatte um den Social-Media-Entzug des grünen Politikers Robert Habeck, die wollen wir in den nächsten 25 Minuten weiterführen. Zur Sendung Streitkultur begrüßt sie Bettina Schmieding. Tschüss Twitter haben wir diese Ausgabe genannt und schieben wie gewohnt eine Frage hinterher, über die man hoffentlich trefflich streiten kann. Ist ein Leben ohne soziale Medien überhaupt sinnvoll? Ich darf Ihnen meine beiden Gäste in dieser Aufzeichnung vorstellen. Der Journalist Heribert Prantl sollte, wenn es nach den Eigentümern des Twitter-Accounts @heribert_prantl geht, dringend ein eigenes Konto dort eröffnen. Denn diese Fanseite will so lange online bleiben, bis Herr Prantl selber anfängt zu twittern. Ob das passiert, wird vielleicht von der Überzeugungskraft meines zweiten Gastes hier in der Streitkultur abhängen. Martin Fuchs ist Politikberater und twittert unter dem Namen @wahl_beobachter für inzwischen 15.600 Follower. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Moin Moin.
Also Herr Fuchs, im Januar ist Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Grünen, bei Twitter und Facebook ausgestiegen. Sie haben, wie auch Herr Prantl gleich, als Einstieg in die Sendung eine Minute Zeit, Ihre Position dazu auf den Punkt zu bringen. War das ein weiser Schritt, dieser Ausstieg?
Für Robert Habeck war es in der Tat ein weißer Schritt, weil er sich damit, glaube ich, ein paar Probleme entledigt hat. Ich glaube auch nur kurzfristig und nicht langfristig. Weil selbstverständlich kann jeder Politiker und jede Politikerin in diesem Land entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wenn man sich den Bundestag anschaut, da sind über 99% der Parlamentarier auf Social Media, haben also diese individuelle Entscheidung für sich getroffen. Und auch ich glaube, dass für über 90% aller Politikerinnen in diesem Lande es extrem sinnvoll ist, Social Media zu nutzen. Ich glaube, wir sollten uns allerdings davon trennen, von der Idee, dass Social Media Facebook und Twitter ist. Wir haben über 150 verschiedene Apps und Netzwerke, die sehr virulent auch genutzt werden in der deutschen Bevölkerung. Und da sind viel, viel spannende Sachen dabei, spannender als die beiden größten Netzwerke, die auch Politikerinnen nutzen.
Und Robert Habeck ist ja auch immer noch bei Instagram. Heribert Prantl, Ihr Einminüter zur Frage, ist Ihrer Meinung nach ein Leben ohne soziale Medien überhaupt sinnvoll?
Also ich kann es auch auf 3 Sekunden machen, dann heißt der Satz, denken ist wichtiger als twittern. Um es ein bisschen länger zu machen auf die vorgeschlagene Minute, wenn man die Wahl hat zwischen einem Politiker, der jeden Tag einen halben Dutzend Twitter-Botschaften hinaushaut und einem Politiker, der Twitter-abstinent ist, wen würden Sie bevorzugen? Ich würde den nehmen, der Twitter-abstinent ist. Das hat natürlich mit Donald Trump zu tun. Beim Twitter-orgiastischen US-Präsidenten ist die Twitterei, das muss man so deutlich sagen, ein Instrument für Lug, Trug, Skandal und Unverschämtheit. Es ist ein Tatwerkzeug. Dann lieber gar nicht. Um nochmal pointiert zu sagen, 3-mal nachdenken ist besser als 1-mal twittern. Und ich glaube nicht, dass sich ein Politiker einen Tort antut, wenn er nicht twittert. Ich glaube auch nicht, dass er sich einen Kommunikationskanal zuschüttet. Ich glaube eher, dass sehr oft die Realität mit der Medienrealität, auch mit der Medienrealität, wie sie in den sozialen Netzwerken sich darbietet, verwechselt wird. Ich glaube, ein Politiker, eine Politikerin muss den sich immer mehr verschärfenden Kampf um Aufmerksamkeit nicht mitmachen, jedenfalls nicht alles mitmachen. Die Erregungskreisläufe, die ohnehin schnell genug sind, müssen nicht noch angeheizt werden und der Kampf um Aufmerksamkeit sollte nicht in Lächerlichkeiten ausarten.
Heribert Prantl hat gerade gesagt, lieber 3-mal mehr nachdenken. Robert Habeck hat ja selber zugegeben, dass er das offensichtlich nicht genug getan hat. Und deswegen steigt er jetzt aus. Also Twitter animiert ihn quasi zu den Schnellschüssen, vielleicht auch zur Oberflächlichkeit. Also könnte man doch eigentlich sagen, Herr Fuchs, er hat alles richtig gemacht.
Also ich gebe Heribert Prantl an der Stelle komplett recht. Also das fordere ich seit vielen, vielen Jahren, dass Politiker mehr nachdenken sollen, ganz unabhängig natürlich von der digitalen Kommunikation. Und natürlich sind Menschen anders konstruiert, physiologisch, psychologisch konstruiert und es gibt Menschen, die können mit Medien, mit neuen Medien umgehen und andere haben für sich entschieden, das können sie nicht. Und ich glaube, das ist eher der Schlüssel der ganzen Debatte, Medienkompetenz. Sie, wenn Sie mich verfolgen und meine Arbeit verfolgen, seit 10 Jahren quasi weise ich immer auf medienkompetente Fehler von Politikerinnen hin. Eben das, was Herr Prantl auch gerade beschrieben hat, dieses Getriebensein von den klassischen Medien, vorkommen zu wollen unbedingt, alles schnell rauszuschießen, ohne nachzudenken, das hat erstmal per se nichts mit den Medien zu tun, sondern hat per se etwas mit der Medienrealität in diesem Land zu tun und mit den auch Netzwerken und Tools, die Politiker leider nicht verstanden haben, zu benutzen.
Wenn Sie Robert Habeck als Politikberater begleiten würden, was hätten Sie ihm denn empfohlen, anstatt sich von Twitter und Facebook zu verabschieden?
Ich habe den Kollegen Robert Habeck schon begleitet und beraten. Leider nicht in der Frage, ob er sich von Twitter und Facebook verabschieden sollte. Ich hatte ihn natürlich schon entschieden oder ihn empfohlen, mal 3-4 Monate es nicht zu machen. Also quasi zu pausieren und zu schauen, was es mit ihm macht. Weil das ist ja die sehr, sehr spannende Frage, die er aufgemacht hat. Was tut das mit Politikerinnen und Politikern da, immer jeden Tag dabei sein zu müssen. Und dann hätte er entscheiden können, ob es ihm quasi nützt oder er schadet, dabei zu sein oder nicht. Und dann hätte er überlegen können, okay, ob er vielleicht wieder zurückkommt. Und meine These ist, er kommt auch wieder zurück.
Herr Prantl, müssen wir jetzt eigentlich nicht zwischen der Twitterei und des Facebookens normaler Menschen und der von Spitzenpolitikern unterscheiden? Oder gelten die Argumente Ihrer Meinung nach für beide Gruppen?
Nun ja, der Politiker will ja etwas, der sich in offensiver Weise in den sozialen Netzwerken betätigt. Er will wahrgenommen werden. Und er will wahrgenommen werden, um gewählt zu werden. Der normale Mensch will nicht gewählt werden. Der will irgendwo gut dastehen bei seinen Freunden. Er will wichtig sein. Das ist ja nicht schlimm, wenn jemand wichtig sein will. Jeder will Anerkennung haben. Und mit dem Anerkennung haben wollen, machen die Parteien ja auch Politik. Wenn wir uns über Populismus unterhalten, der Populismus versucht, den Wunsch der Menschen anerkannt zu werden und anerkannt zu sein, mit dem Politik zu machen und die in Stimmungen und Stimmen zu verwandeln. Wie man damit umgeht, ist Sache der jeweiligen Parteien. Politiker wollen wahrgenommen werden und wollen das Wahrgenommensein in Wählerstimmen übersetzt haben. Ich habe meine Zweifel, dass das so funktioniert. Da ist jetzt meine Beurteilung eine völlig andere als die von Herrn Fuchs. Herr Fuchs ist Politikberater, er ist Social-Media-Berater für Politik. Je mehr die Leute und je intensiver sie sich Gedanken machen, wie sie Social Media, wie sie Twitter, wie sie Facebook für ihre politischen Zwecke einsetzen, umso zufriedener ist Herr Fuchs. Das ist sein Geschäftsmodell.
Das stimmt nicht, das stimmt leider nicht.
Mein Geschäftsmodell ist der Journalismus. Und ich bin weder Facebooker noch twittere ich und ich habe bisher nicht das Gefühl gehabt, dass ich deswegen irgendwie abgehängt bin. Mir fehlt nichts und ich glaube nicht, dass meine Medienkompetenz größer wäre, wenn ich mich jeden Tag eine Dreiviertelstunde twitternd betätigen würde. Ich will diese Zeit nicht aufwenden. Ich glaube, die Zeit ist besser eingesetzt, wenn ich mich abends hinsetze und in politischen Zeitschriften, in Feuilletons blättere, wenn ich Bücher lese. Da habe ich für mein Geschäft, das wie gesagt ein anderes ist als das von Herrn Fuchs, für den Journalismus.
Mhm. Und vielleicht geben wir Herrn Fuchs die Gelegenheit, sein eigenes Geschäftsmodell einmal zu erläutern.
Mein Geschäftsmodell ist in der Tat sehr, sehr spannend, weil es gab schon sehr, sehr viele Beratungsaufträge, wo ich Politikerinnen, aber auch andere Institutionen abgeraten habe, davon Social Media zu nutzen. Also das ist das Dümmste, was man, glaube ich, machen kann, Leuten etwas zu empfehlen, weil man das Gefühl hat, dass sie ähnlich wie Herr Prantl organisiert sind, dass sie auf anderen Podien, auf anderen Sphären viel, viel besser aufgehoben sind als in der digitalen Welt und vielleicht in Netzwerken, wo es vielleicht auch viel Kontroverse gibt. Und weil sie gefragt hat nach den Bürgern, das Spannende in Deutschland ist, die Bürger wollen sich auch gar nicht exponieren. Über 90% der Social-Media-Nutzer, und wir reden von über 50 Millionen Deutschen an dieser Stelle, nutzen es passiv. Das heißt, sie nutzen es, weil sie einen Mehrwert für ihr Leben haben und dort etwas erfahren, ihr Leben gespürt wird, was nicht auf anderen Wegen zu ihnen kommt. Zum Beispiel über die Süddeutsche, die ich jeden Tag sehr, sehr gerne lese. Aber es gibt leider in diesem Land sehr, sehr viele Menschen, die sich mit der Veränderung des Nachrichtenkonsums einhergehend eben nicht mehr das Abo leisten wollen einer Süddeutschen, weil sie glauben, dass auf anderen Kanälen spannendere Sachen für sie sind. Das kann man kritisieren und das kann man vielleicht auch falsch finden, aber das ist die Realität in diesem Land. Und da ist es, glaube ich, eher die Frage, Sie wollen etwas konsumieren, das konsumieren Sie und es wird in Ihr Leben gespült. Und genauso hat Politik eine wunderbare Chance, zum Beispiel zu Bürgern zu kommen, die sich nur für Politik interessieren. Und nur 10% der Deutschen tun das täglich, sich mit Politik zu interessieren. Das heißt, wir können in einer Zeit, wo Populismus groß wird, in einer Zeit, wo Demokratie vielleicht in Gefahr ist, was wir jeden Tag lesen, können wir es wieder schaffen, vertrauensbildende Maßnahmen über Social Media herzustellen und Bürger zu erreichen, die vielleicht ganz, ganz weit weg sind von der Politik.
Ach, Herr Fuchs, ich weiß nicht, ob es der politischen Bildung und der Aufklärung dient, wenn ich von Julia Klöckner erfahre, dass sie jetzt Bratwurst essen geht.
Wir reden jetzt über allgemeines und konkrete Sachen. Natürlich gibt es ja viel, viel Schund, genauso viel Schund es in den Medien gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Fake News Schleudern es in Deutschland gibt, die sich Medien nennen. Da kann man auch sagen, okay, dann sollte man keine Medien mehr konsumieren. Also
mir geht es darum, ist, mein Geschäft ist Aufklärung. Journalismus ist für mich Aufklärung.
Social Media sollte auch Aufklärung sein, genau.
Ist es tatsächlich Aufklärung?
Ist
was
es?
Passiert hier? Ich bin ein Gegner des Kikeriki-Journalismus, dass man irgendwas hinausbläst, weil es gerade ein bisschen die Leute bewegt. Und mein Gott, ich habe tatsächlich das Gefühl, die Dinge, die Sie vertreten, die führen uns zu Realitäten, die nicht unbedingt die Realitäten sind, die ich als Journalist abbilden möchte. Und ich glaube, Medienrealität, gerade auf den sozialen Netzwerken, und die tatsächliche Realität sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ich habe das, wenn ich aus den Erfahrungen der letzten Jahre es mir vor Augen halten will, ich glaube, der sogenannte Martin-Schulz-Hype, den wir im Januar 2017 hatten, hatte ganz wesentlich etwas damit zu tun, dass viele Kolleginnen und Kollegen in den klassischen Medien im Journalismus den Social-Media-Hype für etwas Reales hielten und haben den Martin Schulz eine Zeit lang hochgeschrieben und für den großen Guru des politischen Betriebs gehalten und haben sich da ganz gründlich vertan, weil die Realität eine andere war. Ein bisschen so ähnlich war es vor kurzem mit dem Kanzlerkandidaten, mit dem CDU-Kandidaten,
Kanzlerkandidat
gegen
Karrenbauer
antrat.
Friedrich Merz.
Man hat auch das Gefühl gehabt, die Sache ist schon entschieden, weil in den Netzwerken der gute Merz unglaublich gehypt worden ist. Es war dann ganz anders.
Also ein schönes Gegenbeispiel, was ich bringen möchte an dieser Stelle ist, Sie sagen, die Realitäten in der digitalen Kommunikation haben nichts mit der Lebensrealität zu tun. Das mag so sein, weil es natürlich nur ein Ausschnitt natürlich der Gesellschaft ist. Das Seniorenheim wird man dort nicht finden. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Aber wo ich Ihnen widersprechen muss, ist die Frage nach Lebensrealität und digitale Realität, dass es nicht übereinstimmt. Aktuelles Beispiel sind die Proteste Fridays for Future, wo junge Menschen auf die Straße gehen und auf einmal die ganzen Journalisten überrascht sind, Politiker überrascht sind. Wie kann das kommen, dass auf einmal eine Greta Thunberg aus Schweden jetzt so eine Massenbewegung und Jugendbewegung von Zaun getreten hat? In Social Media war es schon Wochen vorher zu sehen, dass sich da etwas zusammenbraut und da etwas ist, was den jungen Menschen, die sich endlich politisieren, durch Social Media politisieren, etwas, was Journalisten seit Jahren fordern, dass Jugendliche nicht nur immer quasi nicht wählen sollten und sich von der Politik abwenden. Da tun sie es endlich und das war sichtbar in Social Media und hat wesentlich schneller und Fixer auch gezeigt, wie Lebensrealität von jungen Menschen aussieht, als die gedruckte Zeitung an dieser Stelle das gesehen hat zum Beispiel.
Ich weiß es nicht, Herr Fuchs. Ich war in den Wochen, in denen die Demonstrationen begonnen haben, ich war an den Schulen, ich habe mit Gymnasiasten, mit Abiturienten geredet. Ich habe es ganz gut mitgekriegt, was da läuft. Ich habe auch die Kritik der jungen Leute mitgekriegt, die sagen, Leute, Journalisten, ihr beschäftigt euch ständig nur mit der Tatsache, dass wir am Freitag die Schule schwänzen. Beschäftigt euch lieber mit den Themen. Dass man sich mit den Anliegen der Schülerinnen und Schüler stärker befasst, das hat Social Media nicht zu Wege bringen können.
Doch, genau das ist die große Stärke von Social Media. Das ist unterrepräsentierte Meinung, die in den klassischen Journalisten, die natürlich Blasen sind, die Elfenbeintürme leider sind an vielen, vielen Stellen, obwohl ich sie gerne rezipiere, die klassischen Medien, dass diese unterrepräsentierten Stimmen, die Frauenbewegung gegen 219 zum Beispiel, die lange nicht in den Zeitungen vorgekommen ist, erst als dann die Proteste über digitale Medien organisiert wurden, dass diese sichtbar werden und hörbar werden. Und das ist ein extremer Erfolg und extrem gut für diese Demokratie. In Deutschland.
Ich würde gerne einen Aspekt vielleicht noch in die Diskussion hineinbringen. Vielleicht die Frage, ob wir als Gesellschaft überhaupt schon so weit sind, um mit diesen so Social Media gut klarzukommen. Der viel zitierte Marshall McLuhan hat ja schon vor vielen Jahrzehnten gesagt, dass das Medium die Botschaft ist. Also seine Theorie besagt, dass Medien die Gesellschaft nicht durch ihre Botschaften verändern, sondern durch die Art, wie sie die Botschaften senden. Also in unserem Fall Twitter, Facebook und andere soziale Medien. Was sagen Social Media über unsere Gesellschaft? Sind wir schon in der Lage, damit klarzukommen?
Soll ich?
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, da bin ich noch ganz bei der Kanzlerin, die sehr, sehr viel ausgelacht wurde für ihren Satz, das Neuland, das ist internationales Neuland. Ich glaube, auch im Jahr 2019 ist es leider für große Teile der Bevölkerung extremes Neuland. Wir sind in einer Umbruchphase, in einer Transformationsphase, wo wir sehr, sehr viele Menschen erstmal lernen müssen, damit umzugehen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, wie man sich dort kommuniziert, wie man miteinander diskutiert, das ist alles kaputt. Das ist heutzutage, würde ich sagen, im Jahr 2019 kaputt, weil wir gerade in einer Phase sind, wo wir das miteinander lernen müssen. Und mir macht das auch Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wie dort Hass rausgekübelt wird und Fake News sich verbreiten und so weiter. Aber das zeigt auch wieder aktuelle Studien, sehr schön, dass es hauptsächlich ältere Menschen sind, die ja eben nicht verstanden haben, wie es funktioniert, die dann unreflektiert, ungeprüft irgendwelche Fakes dann durch ihre Messenger-Dienste an Freunde und Bekannte weiterschicken. Und deshalb müssen wir noch sehr, sehr viel lernen und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn all diese Menschen, die ein bisschen Ahnung haben von diesem verrückten Internet reingehen in die Volkshochschulen, in die Schulen, meinetwegen und Medienkompetenzbildung betreiben.
Jetzt sind wir beim Thema, das mir sonst schon sehr wichtig ist. Wir reden ja viel über die Glaubwürdigkeit der Medien, auch über die Glaubwürdigkeit der klassischen Medien, zu denen ich gehöre, der Zeitungen, der klassischen Zeitungen, ob digital oder analog, ist ja völlig egal. Und ich glaube schon, dass die Glaubwürdigkeit der Medien, über die wir uns viele Gedanken machen, mit der Ernsthaftigkeit ihrer Nutzer beginnt. Und die Ernsthaftigkeit der Nutzer zeigt sich auch in der Art und Weise, wie sie mit Social Media umgehen. Da gebe ich Herrn Fuchs recht. Die Medien, auch die klassischen Medien, auch die Süddeutsche Zeitung, der FAZ, die vielen Zeitungen, die öffentlich-rechtlichen Medien schweben ja nicht wie der Heilige Geist über der Gesellschaft. Medien sind immer auch Spiegelbild von Politik und Gesellschaft und eine Medienkonsumentenschaft, die sich aufgeilt an populistischem und verlogenem Gerede, wie es Herr Fuchs eben beschrieben hat, die bläst auch die Lüge in die Zeitung hinein. Und das ist, wie der Wind einen Gestank ins Haus bläst. Und ich wünsche mir deshalb schon Leserinnen und Leser, die, um bei meinen Gebieten zu bleiben, Leserinnen und Leser, die die Grundrechte zu schätzen wissen, Leserinnen und Leser, die wissen, wie wichtig es ist, dass Europa lebt und Europa gedeiht. Wenn Social Media da einen Beitrag dazu leisten kann, dann stelle ich mich hin und applaudiere 10 Minuten lang.
Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat gesagt, Politiker müssen da sein, wo die Debatten stattfinden. Wird oft in den sozialen Medien tatsächlich debattiert, Herr Fuchs?
Da wird debattiert und an vielen Stellen wesentlich konstruktiver, als es oftmals auch dargestellt wird. Leider gibt es natürlich auch die sehr unkonstruktiven Ecken des Netzes, keine Frage. Die große Frage, die ich mir allerdings seit vielen Jahren stelle, wo ist dieser eine Ort, wo ist dieses eine Lagerfeuer, wo wir als Bürger miteinander an einer Stelle diskutieren? Es ist eine extrem heterogene Landschaft, nicht nur die verschiedenen Netzwerke, auch die tausend von Accounts, dann die verschiedenen natürlich auch Medien-Accounts, auf denen diskutiert wird, politische Accounts und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, wo kommen wir wieder zusammen? Wo kommen wir aus unseren Blasen wieder zusammen? Und diskutieren quasi analog des Bundestages als Bürger mit Politikern gemeinsam. Da habe ich noch keine Lösung. Soll es vielleicht ein europäisches Netzwerk geben, was auch von den Staaten, europäischen Staaten vielleicht hochgezogen wird, technologisch von denen getragen wird? Ich habe keine Antwort dafür, aber die braucht es wieder, damit wir wieder in diesem Land miteinander reden.
Die Mechanismen sind ja eigentlich immer gleich. Der Diskurs per Hashtag, also schwarz-weiß, ja, nein. Robert Habeck hat bei uns im Interview der Woche gesagt, Twitter und Facebook sind geniale Kampagneninstrumente, aber sie belohnen Emotionalität, also eigentlich quasi ideal für Politik. Ist das also das Ganze, Herr Prantl, für Wähler eher verzichtbar als für Gewählte?
Es kann fruchtbar sein. Es geht ja darum, das Wort vom Lagerfeuer ist ja ganz schön. Ich habe nichts dagegen, wenn es statt eines Lagerfeuers ein paar Dutzend gibt und man sich mal dorthin und mal dahin stellt, um sich zu wärmen und miteinander zu diskutieren. Ich wünsche mir, dass, und da bin ich einfach Vertreter eines der klassischen Medien einer großen Tageszeitung, dass wir das Forum für die ganz großen Debatten sind. Und wenn diese Debatten befruchtet werden, in den und von den sozialen Netzwerken ist mir das sehr recht, aber ich glaube, die ganz große Plattform können wir weiterhin sein und sind wir weiterhin, wenn wir einigermaßen geschickt anstellen. Und darin steckt meines Erachtens die Zukunft der Zeitungen und die, wie ich meine, ganz gute Zukunft des Journalismus.
Der US-Informatiker Lanier hat gesagt, dass wenn Twitter morgen offline ginge, würde Trump ein besserer Mensch.
Das glaube ich nicht. Denn Twitter ist ja nur quasi eine Ausgeburt und eine Möglichkeit dessen, was in seinem Kopf losgeht, dann auch freischwebend dann in die Welt zu bringen. Nein, ich glaube nicht. Und es gibt dann, wenn Twitter weg ist, garantiert 10 neue Kanäle, die dann das neue Trump-Kommunikationsmedium werden. Und er wird genauso weitermachen. Nein, das glaube ich nicht, dass sich da was ändern würde.
Aber können wir, Herr Prantl, die Social Media denn den Demokratiefeinden überlassen? Oder den Populisten oder den Extremisten oder wie auch immer?
Ich meine, das machen wir ja nicht. Es gibt ja genügend Initiativen und viel genug Plattformen, die dagegen agieren und die dagegen antreten und die Lug und Trug entlarven. Und ich bin schon der Meinung, dass man nicht bloß defensiv sein sollte, nicht bloß das aufgreifen sollte, was Rechtspopulisten, die ich lieber populistische Extremisten nenne, in die Welt blasen, sondern dass man offensiv auftreten muss. Und wenn ich sehe, wie derzeit Kampagnen für Europa laufen, dann funktioniert genau dieses. Es gibt in den Netzwerken wunderbare Kampagnen für Europa, die dann auch dazu führen, dass sich die klassischen Medien dieses Europa stärker annehmen. Und ich bin schon der Meinung, dass am 26. Mai bei den Europawahlen sich die Zukunft Europas entscheidet und die Zukunft vieler junger Menschen. Und wenn ich die Erfahrungen der letzten Wochen reflektiere aus Diskussionen mit Schülern, mit Abiturienten, dann ist es denen schon bewusst.
Und aber dann ist es doch wunderbar, dass sie Social Media dann so mobilisieren quasi, wie Herr Fuchs uns das eben beschrieben hat.
Die Mobilisierung finde ich sehr schön, aber und wenn die Debatte dort vorbereitet und zum Teil geführt wird, ist das auch schön. Man muss die Debatte auf möglichst breite Beine stellen. Die Plattformen müssen möglichst groß sein, müssen möglichst zahlreich sein. Wenn Social-Media-Kanäle dabei sind, wenn Zeitungen dabei sind, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien dabei sind, ist es wunderbar. Ich brauche nicht gewaltige, eine ganz große Debatte, um den Aggressivpopulismen und den neuen Nationalismen entgegenzutreten.
Also doch ein bisschen friedliche Koexistenz, Herr Fuchs?
Ich bin ja großer Freund davon, ja, definitiv, zumal ja auch natürlich alle Medien und alle anderen wichtigen Organisationen in diesem Land auf Social Media sind. Das ist ja kein Widerspruch und kein Zwiespalt dabei, sondern es geht eher die Frage darum, ob es sinnvoll ist oder nicht, so zu sein und zum Beispiel diese ganz große Debatte aufzumachen, ob man amerikanischen Netzwerken, die andere Regeln haben als die deutsche Kultur und die deutsche Gesetze, ob man denen quasi das Futter gibt und denen Inhalte liefert und die damit reicher werden und wir hier keine Steuern bekommen. Das sind, glaube ich, eher so Debatten, die viel geführt werden. Aber es ist ja nur Widerspruch seit vielen Jahren schon nicht, sondern das Leben findet oftmals in Social Media statt. Und das, was mir jetzt noch ein bisschen mit Blick in die Zukunft dann eher Sorgen macht, ist, dass sich das eben nicht mehr öffentlich stattfindet, sondern dass alles oder viel, viel mehr Kommunikation, auch politische Kommunikation in geschlossene Systeme wie Messenger-Dienste wandert, Dark Social genannt. Und das ist wirklich gefährlich, weil wir nicht reinschauen können, wie sich dann bestimmte Meinungen und bestimmte auch Positionen verbreiten, und im Gegensatz zu öffentlichen Plattformen, wo wir das immer einigermaßen als Wissenschaftler und Analysten nachverfolgen können.
Ich bin ganz begeistert davon, wenn es die Diskussion befruchtet, wenn Diskussion stattfindet, wenn Diskussion auch in die Tiefe geht, wenn es sich in Personality-Geschichten erschöpft, wenn ich dann erfahre, wie er dann gerade wo Urlaub macht, wenn ich die Fotos von Herrn Lindner sehe, wie er irgendwo auf Mallorca urlaubt, das interessiert mich nicht. Und ich meine auch, dass das Gegenteil von dem ist, was Herr Fuchs und was ich wollen. Ich will Debatte haben, ich will Aufklärung haben, ich will nicht Ablenkung haben, ich will nicht, dass Politik verleppert, ich will nicht, dass Politiker als bessere oder schlechtere Mannequins auftreten und letztendlich mit diesem Konfetti-Zeugs ablenken von dem, was Politik wirklich sein muss.
Da kurzer Widerspruch noch.
Ja.
Ich bin auch komplett für Aufklärung, da bin ich bei Ihnen. Aber diese Fotos aus Mallorca gehören leider dazu, weil auch da müssen wir uns verabschieden von unseren beiden vielleicht Welten, in der wir leben, wo wir uns über Hardcore-Politik gerne austauschen wollen, über Gesetze und so weiter. Der Großteil der Bürger wird damit natürlich erstmal angefüttert für dann vielleicht politische Inhalte. Das mag man schön finden, das mag man. Ich sehe das ja an den Reichweiten, ich sehe das ja an den Sachen und eine Personality-Story auf Instagram von Lindner ist im Grunde das gleiche wie vor 40 Jahren. Eine bunte Home-Story oder eine Sharping-Geschichte im Pool. Auch das wurde damals kritisiert, das kann man auch heute kritisieren, aber sowas gab es immer schon, das Medium war noch anders, immer.
Lieber Herr Fuchs, die Geschichten mit dem Pool waren letztlich der Grund dafür, warum der Mann zurücktreten
genau, musste. Genau, deshalb ist mir auch eingefallen, aber es gab ja 100 andere Geschichten von irgendwelchen MPs und Kandidaten, die sich dann ihre Privaträume geöffnet haben, was es heutzutage in der Politik zum Glück nicht mehr so oft gibt.
Ob ein Leben ohne soziale Medien sinnvoll ist, das konnten wir in dieser Ausgabe der Streitkultur nicht abschließend klären. Aber Robert Habeck, dem geht es besser. Am Sonntag hat er im Interview der Woche hier im Deutschlandfunk gesagt, dass er seitdem entspannter und konzentrierter ist, immerhin. Ich danke meinen beiden Gästen, dem Politikberater Martin Fuchs und dem Journalisten Heribert Prantl, für diesen Dissens. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich empfehle diese Sendung zum Nachhören. Das geht über unsere Internetseite deutschlandfunk.de oder per DLF-Audiothek-App und selbstverständlich auch im Abonnement oder als Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.